Liebe Gemeinde, an so einem bedeutsamen christlichen Fest geht es mir wie an anderen christlichen Festen. Ich denke manchmal dann darüber nach, was bleibt. Es ist an Ostern ähnlich möglich wie an Weihnachten. Man fährt zum Teil weit durch Deutschland. Gestern war Verwandtschaft von Bremen hier, also nicht bei uns, bei einer Familie dieser Gemeinde. Wir haben uns gegrüßt wie jedes Jahr. Manchmal sind sie auch Weihnachten da, manchmal Ostern. Es ist Zeit, sich zu begegnen, für gemeinsames gutes Essen, zu fragen nach den Kindern, nach den Enkeln, was hat sich so getan, was hat sich entwickelt. Und man sieht, das Leben geht weiter. Die Frage ist nur, geht es so weiter, wie wir es von jedem Leben wissen, wie es weitergeht? Oder wachsen wir? Verändern wir uns? Meine Frau kritisiert mich mal, also provoziert mich manchmal ganz gut und sagt, du verehrst immer noch die Theologen von damals, als wir uns kennenlernten. Wissen Sie, da war für mich als Christ damals auch sehr wichtig, dass wir uns in dieser Sache geistlich auch verstanden haben, dass wir dieselben Theologen verehrt haben. Und sie entwickelt sich weiter. Sie liest neue Bücher, sie erobert neue Gebiete. Manchmal komme ich mir fast dann ein bisschen konservativ vor, wenn ich immer noch die alten Schriftsteller und Helden verehre. Aber vielleicht liegt da drin auch ein bisschen Treue, wer weiß. Die guten Gedanken, die so tief gingen, dass sie bis heute nachschwingen. Aber es geht darum, dass wir uns wünschen, bei solchen Begegnungen auch zu erfahren, du entwickelst dich, du wächst. Heute möchte ich fragen, was bleibt, wenn morgen nach den Osterfeiertagen wieder der Alltag beginnt? Im Advent und nach Weihnachten habe ich das letztes Jahr auch gefragt, mich gefragt, habe darüber gepredigt und habe gesagt, von diesem Weihnachten im letzten Jahr möchte ich am 25. Dezember mitnehmen, für mich ganz persönlich, dass ein Gespräch, eine Motivation über den Glauben zu sprechen, nicht zu Ende ist, wenn der andere sagt, interessiert mich nicht. Vielleicht erinnern sich einige, die jetzt hier sitzen. Sondern ich wollte, ganz neu ist mir aufgegangen und das wollte ich mitnehmen in das neue Jahr. Gott interessiert sich für dich. Das ist die Botschaft, die wir zu bringen haben. Ich möchte es mal ganz drastisch sagen. Ganz egal, ob du dich dafür interessierst oder nicht. Ich habe dir zu sagen, Gott interessiert sich für dich. Und das ist großartig. Was bleibt jetzt? Das heißt, wenn Sie überlegen, im Advent haben wir ja gefeiert, Gott kommt auf uns zu, von sich aus, ohne dass wir nach ihm gefragt hätten. Und das sollen wir den Menschen auch gegenüber vermitteln und ausleben, darstellen. Wir fragen die Menschen, wir interessieren uns für sie. Wir warten nicht erst, hoffentlich, bevor sie an uns eine Frage stellen. Wir fragen Sie, bieten Ihnen Gottes Versöhnung an. Lasst euch mit Gott versöhnen. Gott interessiert sich für euch. Das ist die Botschaft. Was ist die Botschaft und was bleibt, wenn Sie sich jetzt persönlich fragen, von den Osterfeiertagen? Kommt da etwas in Ihnen hoch? Taucht da etwas auf? Das wäre doch schön. Wo Sie sagen, das will ich dieses Jahr mitnehmen. Das soll nicht gleich wieder im Alltag untergehen. Ich möchte uns heute Morgen etwas anbieten, was bleiben könnte. Dazu erzähle ich aus der aktuellen Idea eine Geschichte aus den neuen Bundesländern. Sie ist das, was man in den früheren Jahrhunderten ein Heidenkind genannt hätte. Janina Pela, 27 Jahre aus Potsdam, hatte bis zu ihrem 22. Lebensjahr keine Berührungspunkte mit dem christlichen Glauben. Von der Bibel wusste sie nur, dass so ein Buch existierte. Kinderkirche oder Jungschar kannte sie nicht. Selbst der Besuch eines Gottesdienstes hatte sich nie ergeben. Wenn aus der Verwandtschaft jemand starb, sprach ein säkularer Trauerredner am Grab. Die Frau erlebte eine Jugend ohne Gott. In einer Stadt, in der es nur etwa 10% Mitglieder einer Kirche gibt. Alles änderte sich 1995, als Janina Pehler, die gerade das Studium der Volkswirtschaft begonnen hatte, in eine tiefe Lebenskrise geriet. Zitat: Ich wollte nicht mehr weitermachen wie bisher. Mich schockierte plötzlich der Gedanke, dass ich meine Eltern immer nur dann anrief, wenn ich Geld von ihnen wollte und dass ich Freunde einfach so angelogen hatte. In ihrer Depression verließ sie immer wieder die Wohnung, irrte durch die Parks von Potsdam. Eines verregneten Tages flüchtete sie in die größte Kirche der Stadt, die Nikolaikirche. Nach einer Weile schaute sie auf das Kreuz und sagte: Also, wenn es wirklich einen Gott gibt, dann soll er jetzt machen, dass ich wieder glücklich werde. Sie verließ die Kirche und sah einen strahlend blauen Himmel. Oh, das ging jetzt aber schnell, dachte sie, weil sie einen Zusammenhang zwischen ihrem sonderbaren ersten Gebet und der zerrissenen Wolkendecke spürte. Von da an suchte sie häufig die Stille in dieser evangelischen Kirche. Ihr wurde klar, dass sie sich taufen lassen sollte. Sie klopfte bei Gemeindepfarrer Wolfgang Hering an, der lud sie zunächst ein, an einem Grundkurs des christlichen Lebens teilzunehmen. In der Osternacht, also so eine Art Konfirmandenunterricht für Erwachsene, ja. In der Osternacht 1996 war es dann soweit. Janina Pehler trat mit 4 anderen Kursteilnehmern an den Altar, sagte das apostolische Glaubensbekenntnis auf. Sie beugte ihr Haupt über den Taufstein, ließ sich 3-mal mit Wasser beträufeln. Ihren Taufspruch aus Psalm 51 hat sie seitdem nicht vergessen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und auch die Taufkerze, die in jener Osternacht erstmals entzündet wurde, bedeutet ihr viel. Wenn sie in kritische Situationen gerät, zündet sie die Kerze wieder an, als sichtbare Erinnerung daran, dass Gott sie bedingungslos angenommen hat. Jede Osternachtsfeier ist für sie seit 5 Jahren ein Gedenkfest für ihre Taufe. Janina Pehler engagiert sich seitdem an vielen Stellen in der Gemeinde. Sie ist zur Lektorin berufen worden. Das ist die Vorstufe zum Prädikant. Lektoren dürfen predigen, aber nur ablesen, von anderen geschriebene Predigen. Prädikanten dürfen nach einer bestimmten Ausbildung selber predigen. Arbeitet im Leitungskreis der missionarischen Aktion Neu Anfangen, Christen laden ein zum Gespräch mit und gehört zum Vorstand des im vergangenen Jahr neu gegründeten CVJM Potsdam. Wenn sie Osten und Westen Deutschlands vergleicht, fällt ihr ein frappierender Unterschied auf. Zitat: Bei uns in den neuen Bundesländern gibt es sehr viele Menschen, die bislang keinen einzigen Christen kennengelernt haben. Deutschland ist wieder Missionsland. Fast so wie früher im Mittelalter, als zwischen Rhein und Ostsee nur Heiden lebten. Heiden ist nicht ein Schimpfwort. Die Urbedeutung von dem Wort Heiden heißt einfach Menschen ohne Offenbarung, also Menschen, die mit der Nachricht von Gott nicht erreicht worden sind. Was bleibt? Es bleibt der Auftrag, liebe Gemeinde. Mir ist dies ja ganz neu aufgegangen, im Zusammenhang mit der Osterbotschaft, dass in der Kraft des Auferstandenen wir dem Auftrag des Auferstandenen gehorsam sein sollen. Und der ist immer weitersagen. Das ist ein ziemlich ernster Punkt. Und ich beginne einmal im Alten Testament. Hesekiel 33 steht dieses Kapitel, das eigentlich Christen erschüttern muss. Und zwar: Der Herr sprach zu mir: Sterblicher Mensch, rede zu deinem Volk und richte ihm aus, was ich zu sagen habe. Wenn ich in einem Land Krieg ausbrechen lasse, ernennt das Volk gewöhnlich einen Wächter. Er bläst das Horn und warnt die Menschen, sobald er den Feind kommen sieht. Wenn nun jemand das Horn hört, sich aber nicht drum kümmert, dann wird der Feind ihn überraschen und töten. Er selber ist dann schuld an seinem Tod, denn er hat das Hornsignal nicht beachtet und er muss die Folgen selber tragen. Lässt er sich jedoch warnen, dann rettet er sein Leben. Nun stellt dir vor, dass der Wächter den Feind kommen sieht, aber trotzdem nicht das Horn bläst und das Volk nicht warnt. Wenn dann jemand umgebracht wird, so ist dies zwar eine Strafe für seine Schuld, aber den Wächter werde ich für seinen Tod zur Verantwortung ziehen. Dich, sterblicher Mensch, habe ich zum Wächter für das Volk bestimmt. Du sollst meine Botschaft an die Menschen weitergeben und sie warnen, wenn ich einen Menschen, der sich von mir abgewandt hat, den Tod androhe. Mit einem Wort oder mit anderen Worten gesagt, glauben wir wirklich noch, dass die Menschen um uns herum verloren gehen? Dann sollst du ihn warnen und zur Umkehr bewegen. Tust du es nicht, dann wird er sterben wegen seiner Schuld. Aber dich ziehe ich für seinen Tod zur Verantwortung. Wenn er sich jedoch nicht von seinen falschen Wegen abbringen lässt, obwohl du ihn gewarnt hast, dann wird er wegen seiner Schuld sterben. Du aber hast dein Leben gerettet. Mit anderen Worten verknüpft mit der Sache, die ich vom letzten Advent erzählte, wenn wir spüren, der Mensch interessiert sich nicht für Gott und wir sagen ihm dann, hör zu, ich muss dir es unbedingt nochmal sagen, das ist egal, aber Gott interessiert sich für dich und die Frage ist, ob du es wirklich wagen willst, sein Angebot der Freundschaft auszuschlagen, dann hast du als Wächter wenigstens nicht versagt. Ein zweites Beispiel aus dem Alten Testament, und zwar aus den kleinen Propheten, das ist der Jona. Jesus Christus selber hat, wenn er gefragt wurde, bring doch mal ein großes Zeichen, bring doch mal einen Beweis deiner Göttlichkeit. Dann hat er immer gesagt, ihr kriegt kein Zeichen. Das heißt, wir lernen daraus, Jesus Christus ließ sich nicht auf Bedingungen ein, die der Mensch stellt. Aber ein Zeichen kriegt ihr, sagt er, das Zeichen des Jona. Damals haben die Leute natürlich nicht verstehen können, was es ist, was das bedeutet. Aber wir nach Ostern können das verstehen. 3 Tage war Jona im Bauch des Fisches, 3 Nächte war Jesus im Grab. Und was ist passiert? Warum ist Jona überhaupt in diese Situation gekommen? Er hatte einen Auftrag. Der Herr sprach zu Jona, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Einwohnern an, dass ich sie strafen werde. Also Gott interessiert sich für die kulturellen Zentren. Gott will, dass in den kulturellen Zentren Gottes Wort gehört wird, in den Großstädten. Denn ich kenne ihre Bosheit. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn. Und immer wenn ein Mensch auf der Flucht ist vor Gottes Auftrag, ist das Interessante, dass wir hier lernen, er bringt nicht nur sich in Probleme, sondern sogar die anderen. Es kommt ja dann dieser Sturm auf und die Seeleute wecken ihn und sagen, komm doch wenigstens auch an Deck, wie kannst du schlafen? Steh auf und ruf zu deinem Gott. Jeder hat zu seinem Gott angerufen, der Assyrer zu seinem Gott, der Babylonier zu seinem Gott, der Ägypter an Bord zu seinem Gott. Nun sollte dieser Hebräer auch wenigstens seinen Gott anrufen, ob der nicht hilft. Und Jona wurde dann ehrlich und sagte, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels und das Land, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen? Und Jona, werft mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, das Unwetter ist nur durch meine Schuld gekommen. Und das wollten die gar nicht. Aber sie haben dann immer wieder gemerkt, es wird nicht besser. Und dann haben sie es getan. Haben zum Herrn geschrien, heißt es hier, ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Erinnern wir uns? Später hat sich auch einer geopfert und war 3 Tage unter der Erde. Jona war 3 Tage unter Wasser. Sie nahm Jona und sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn und sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und schworen, auch in Zukunft auf ihn zu hören. Also ein Zeuge, der vor Gott wegläuft, der von den Nichtchristen, also von den Heiden, von den Nichtjuden, gezwungen werden muss, sich zu seiner Botschaft zu bekennen. Man muss quasi das Zeugnis aus ihm rausholen. Unter höchstem Druck ist er bereit, von Gott zu sprechen. Nicht hoffentlich wie wir, die wir das tun, weil unser Herz überläuft. Und er erlebt es zwar nicht mehr, aber wir hören hier, dass die dadurch zum wahren Gott sich bekehrten. Sie schworen auch in Zukunft auf ihn zu hören, nicht mehr auf ihre Götter. Ist das nicht interessant? Und dann wird Jona ausgespuckt. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. Jona kehrt um. Er betet ein beeindruckendes Gebet im Bauch des Fisches. Und in Jona 3 steht, zum zweiten Mal sprach der Herr zu Jona, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkündige den Menschen dort die Botschaft, die ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Und wir wissen ja, was passierte. Was Jona nicht dachte, geschah. Die Leute taten Buße, die Leute kehrten um, die Leute glaubten. Können wir uns vorstellen, dass das noch geschieht heute? Oder haben wir deswegen aufgegeben, weil wir denken, das werden sie nicht tun? Jona ahnte vielleicht was und hat sich dann ja geärgert, weil er unbarmherziger war wie Gott. Liebe Gemeinde, wir brauchen uns keine Gedanken zu machen über das gerechte Gericht Gottes. Auf jeden Fall ist Gott barmherziger als der Mensch. Das bringt uns das Buch Jona drastisch bei. Und so wie es Johannes Nietzsche zu dem Texter Jürgen Werth wunderbar komponiert hat, wie Jona dann auf dem Berg sitzt und wartet darauf, dass jetzt das Gericht über die Stadt hineinbricht. Nur ein ganz kleines Wunder und die Stadt brennt wie Zunder. Aber Gott hat sich erbarmt und erteilt Jona am Schluss die Lektion und sagt, sollte ich nicht Mitleid haben mit so vielen Menschen? Und du jammerst hier wegen dem bisschen Sonne und dem verdörrten Baum, der dir Schatten gegeben hat. Und so bleibt es offen, das Buch, wie mit einer Frage. Sag mal, hast dir die richtigen Verhältnisse überhaupt nicht. Du jammerst über sowas und kritisierst mich, der ich mich barmherzig zeige gegenüber so vielen Menschen, Kindern, Männern, Frauen und Vieh. In eine Stadt, in der 120.000 Menschen gelebt haben. Jesus Christus derselbe. Jesus Christus ist barmherziger wie der Mensch. Er weint über Jerusalem, weil er nicht will, dass das Gericht über die Stadt, die Gott nicht annimmt, die nicht Buße tut, hereinbricht. Jesus Christus weint auch über die Städte von heute. Für Jesus ist das nicht alles nur Sodom und Gomorra und das böse Babylon, Frankfurt, sondern eine Stadt, von der er sich wünscht, dass im Kirchentag auch die Gemeindeglieder aus Obertshausen sich anmelden, zum Beispiel zu der Aktion, wozu noch Gelegenheit gegeben wird, unter dem Sonnenschirm mit Menschen während dem Kirchentag ins Gespräch über den Glauben zu kommen. Man kann sich da bei mir melden und einen Prospekt bekommen. Und das heißt, Gott liebt die Städte. Gott möchte, dass die ganze Kultur auch wieder zu ihm zurückgeführt wird und ihre wahre Bestimmung findet. Ich lese, nachdem Jesus auferstanden ist, was er als Auferstandener den Jüngern sagt. Überschrieben bei mir mit Matthäus 28, 18, der Auftrag. Was ist der Auftrag? Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, wie zum Trost für uns, die wir erschrecken vor einem so großen Auftrag. Der Auftrag ist groß. Aber er gibt dazu: Ich bin immer und überall bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Können wir dann nicht gelassen an diesen Auftrag gehen? Manchmal gibt uns Gott sogar die richtigen Worte in den Mund, wenn wir unvorbereitet konfrontiert werden mit einer Situation, dass die Menschen uns wirklich fragen. Einen, der diesem Auftrag gehorchte, wollen wir uns noch zum Schluss ansehen. Paulus. Paulus wird ja von Jesus Christus, dem Auferstandenen, überrascht. Paulus ist ja einer, der Jesus nicht mehr gesehen hat. In unserem Hauskreis beschäftigen wir uns gerade mit Paulus und es war schon sehr aufregend, diese Stelle wieder zu lesen, wo Gott ihn packt, wo er sich seiner Leidenschaft, die für Gott meinte zu arbeiten, aber gegen die Christen, als frommer Jude meinte er, die Christen zu verfolgen. Bei Paulus gab es nur ganz oder gar nicht. Keine falsche Toleranz wie heute. Du bist richtig, ich bin richtig, aber wir glauben was Verschiedenes, wir lassen uns gegenseitig in Ruhe. Sondern bei Paulus war es so, entweder oder. Und die Christen sind eine gefährliche Sekte, die verfolgt werden müssen. Und das tat er mit Leidenschaft. Und dann wusste Gott: Wenn ich diesen Menschen kriege, dann kriege ich aber auch einen leidenschaftlichen Verkündiger des Evangeliums. Und er packte ihn, warf ihn vom Pferd auf einer Reise, wo er wieder einmal die Christen verfolgen wollte, und stellte sich ihm in den Weg. Paulus hörte nämlich damals eine Stimme vom Himmel und die rief, als Paulus fragte: Herr, wer bist du? Was geschieht mir hier? Und dann sagte die Stimme: Ich bin Jesus Christus, den du verfolgst. Das war der Auferstandene. Oder wir glauben hier heute Morgen in der Kirche, dass Gott kein Hebräisch kann, kein Aramäisch kann. Aber Jesus Christus sagt damit ja auch etwas Erschütterndes. Wer die Christen verfolgt, verfolgt nicht nur die Christen, er verfolgt auch den, der hinter den Christen steht. Aber das, was uns daran erschrecken sollte, ist auch gleichzeitig unsere Würde. Und dann wird Paulus umgedreht. Er wird blind, er geht in die Stille, er denkt nach, er wird gestoppt, er denkt nach, er denkt um, er kehrt um. Und er wird ein leidenschaftlicher Zeuge Jesu Christi. Wie macht er das? Darin ist er uns ein echtes Vorbild. Ich will Ihnen eine einzige Geschichte aus dieser Zeit wenigstens vorlesen. Er geht auch wieder in die großen Städte. Merken Sie was? Paulus war nicht dumm. Er wusste, wenn ich das Land erreiche, ein Dorf auf dem Land, erreiche ich dieses Dorf. Wenn ich die Städte erreiche, dann erreiche ich die kulturellen Zentren, wo die Medien hergestellt werden, wo die Regierenden sitzen, wo die große Kunst sich zentriert. Und dann erreiche ich von da aus das ganze Land, weil aus den Städten gehen die Entwicklungen. Und so ging er nach Athen, mitten auf den Marktplatz, und nahm alles Mögliche zur Gelegenheit, um anzuknüpfen. Einmal sah er die Statuen der Götter und er sagte: Seht mal, ich bin hier rumgegangen und habe das alles gesehen, was ihr anbetet. Aber eine Sache ist da, da stand drauf, das haben die zur Sicherheit aufgestellt, wir könnten ja was vergessen haben, dem unbekannten Gott. Und das hat er zum Anlass genommen, hat gesagt: Den verkündige ich euch. Und er redete und redete und diese interessierten Intellektuellen von damals hörten zu und fangen erst an zu lästern, einige, als er anfing mit der Auferstehung. Ich verkündige euch, dass dieser Gott auf die Erde kam, in Jesus Christus, gelebt hat, gestorben ist für uns und am dritten Tag auferstanden. Und da war es einigen zu viel und sie spotteten, weil das konnte sich keiner vorstellen. Wie heute, bis heute. Und dann aber auch einige, die glaubten und die Christen wurden. Und so ging es immer weiter. Das heißt, nutzen wir die Türen, um in der Kraft des Auferstandenen, die Türen, die die Welt uns anbietet, nutzen wir sie, um hindurchzugehen. Nutzen Sie einen Film, der vielleicht ein religiöses Thema hat. Und gehen Sie mit Ihren nichtchristlichen Freunden hinein und sagen Sie, ich gehe mit dir rein und gebe dir noch hinterher 10 Mark, wenn du mit mir Pizza essen gehst und mit mir darüber sprichst. Lassen Sie nicht einfach so verklingen, sondern nehmen Sie es zum Anlass, dann zu zeigen, was Gottes Wort über all diese Zusammenhänge sagt, über die unsichtbare Welt, über die übernatürliche Welt. Es gibt so viele Filme inzwischen über die übernatürliche Welt. Aber ein großes Durcheinander. Die Soziologen nennen das Multitranszendenz. Multitranszendenz. Umrühren, fertig. Aber es ist einfach so ein Durcheinander, dass wir die Aufgabe haben, den Menschen aufgrund der Bibel zu sagen, wie es sich wirklich verhält. Und dass es nicht nur harmlos ist, sich zu öffnen für die übernatürliche Welt, sondern dass da auch Mächte sind, die, wenn sie auch in vielen Hollywood-Produktionen harmlos dargestellt werden, in Wirklichkeit Mächte sind, die Einfluss nehmen wollen, wenn wir uns nur dafür öffnen. Und Gottes Wort möchte nicht uns den Kick und die Aufregung und das Erlebnis eines solchen übernatürlichen Erlebnisses nehmen und nicht gönnen, sondern die Bibel warnt uns deswegen, weil sie uns schützen will vor falschem Einfluss. Umso mehr dürfen wir uns aber dem übernatürlichen Einfluss Gottes durch seinen Geist in unser Leben öffnen und ihn auch heute erleben, dass er uns die Kraft gibt, große Dinge zu tun, wie zum Beispiel, dass durch uns Menschen umdenken und zum Glauben kommen. Eine Anregung war das von mir. Ich möchte jedenfalls aus diesen Ostertagen so gehen, dass ich den Auftrag, den der Auferstandene gibt, neu fasse, neu erfasse und dass er mich auch neu erfasst. Und so habe ich das erste Mal vor anderthalb Wochen zum Beispiel etwas gemacht, was ich noch nie in meinem ganzen Leben gemacht habe. Ich habe immer nur in Kulturzentren wie hier im Bürgerhaus gesungen oder meine Liederabende in Kirchengemeinden gegeben. Vor anderthalb Wochen war so eine Möglichkeit für neue Talente, in einem Varieté-Kleinkunst mitten in der Stadt Frankfurt in so einem Keller. Und ich habe gedacht, ich mache es einfach mal. Habe mitten unter Jongleuren und Kartentrickskünstlern und Theatergruppen 3 christliche Lieder gesungen. Und kein Problem. Die Welt hat mit den Christen oft gar nicht so viel Probleme wie die Christen mit der Welt. Das sind Menschen wie du und ich, verstehen Sie? Gar nicht so was Seltsames. Und danach hatte ich ein kleines gutes Gespräch mit einer katholischen Polin, die schon seitdem sie hier ist, Gott sucht. Und sie will vielleicht mal hierher kommen in Gottesdienst, wer weiß. Mitten reingehen und die Botschaft auf dem Marktplatz der Ideen, wo sich die anderen präsentieren, auch präsentieren. Das ist unser Auftrag. Da, wo wir sind, da, wo wir leben, auf der Arbeit, in der Freizeit, bei unseren Freunden. Und der Auftrag ist groß. Aber Jesus sagt uns, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.